in dem Thema bin ich in den Einzelheiten nicht so drin. Ich weiß aber nur, dass die Zunahme der Kriminalität vor allem im Bereich Diebstahl auf diese Flüchtlinge zurückzuführen ist.
Ich bin heute hier, weil ich in den letzten Wochen, also seit dem 18. April, die Berichterstattung der BZ mitverfolgt habe und am Anfang gedacht habe, okay, das ist vielleicht irgendwie die Lokalpresse, die ein bisschen Dampf ablassen muss, und dann zunehmend entsetzt war, dass praktisch täglich Artikel kamen und in jedem dieser Artikel eine Verbindung einer zunehmenden Kriminalität wegen zunehmender Flüchtlingszahlen angedeutet wurde.
Man hat wirklich eine Gruppe von Jugendlichen, von Kindern stigmatisiert. Und wir haben tagtäglich mit solchen Jugendlichen zu tun und haben mitbekommen, wie sie auch darunter leiden, was jetzt passiert in der Öffentlichkeit, dass sie wirklich schief angeschaut werden, dass die Leute Angst haben vor ihnen.
Spürst du das, wenn du irgendwie draußen bist, auf der Straße, im Zug, in der Stadt oder so? Hat sich für dich da etwas verändert, seit es diese Diskussion gibt?
Ja, wir haben viele Probleme mit Polizei jetzt. Und die anderen Leute denken, alle Nordafrika klauen, alle Nordafrika machen Stress. Mhm. Und so. Und jeden Tag dreimal, zweimal kontrollieren in der Stadt. Mhm. Und die Leute im Zug oder in der Straßenbahn, sie haben Angst mit uns.
Stimmen aus der Debatte um die sogenannten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die im Frühjahr 2014 in Freiburg geführt wurde. Doch wer ist mit dieser beamtendeutschen Bezeichnung eigentlich gemeint? Darüber sprachen wir mit Ulrike Schwarz vom Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge. Von ihr wollten wir unter anderem wissen, wie viele jugendliche Flüchtlinge ohne Eltern in Deutschland ankommen.
Es gibt Aussagen, aber es gibt nur Schätzungen. Es ist so, dass es im Augenblick keine genaue Zahl gibt, wie viele Personen eigentlich wirklich hier leben. Es gibt Inobhutnahmezahlen, die jedes Jahr vom Bund an das Bundesamt weitergegeben werden. Und diese Inobhutnahmezahlen, die von den Ländern erhoben werden, sind nicht ganz repräsentativ, weil jedes Bundesland andere Zahlen gibt. Es wird im Augenblick geschätzt, und das ist halt die grobe Schätzung, dass wir von circa 14.000 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland ausgehen, die augenblicklich hier leben. Das mag realistisch sein, aber es ist wirklich eine reine Schätzzahl, da ein Bestand, der im Augenblick probiert wird zu ermitteln, im Augenblick so noch nicht einfach ermittelt ist.
Und gibt es denn wiederum Aussagen darüber, aus welchen Ländern der größte Teil der Jugendlichen kommt?
Auch da wird es sehr schwer, das zu sagen, was es gibt. Das Einzige, was wir an Aussagen im Endeffekt sicher haben, sind die Personen, die Asyl beantragen. Und da haben wir in der Tat eine Länderliste bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die relativ plausibel besagt, dass die meisten, die den Antrag auf Asyl stellen, aus Afghanistan, Syrien, Irak und Eritrea stammen. Somalier sind auch viele her, sowie aus Ägypten. Wir haben im letzten Jahr ebenfalls als Bundesfachverband auch eine Hochrechnung gemacht, der in eigenen Inobhutnahmezahlen auch das Statistische Bundesamt probiert zu erheben, was die Länder sind. Auch das ist immer ein bisschen schräg, aber auch da sind auf den oberen Seiten ganz klar Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia, Ägypten, teilweise Sudan, Marokko.
Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass Teenager, Kinder im Grunde, ohne ihre Eltern den weiten Weg nach Deutschland auf sich nehmen? Wie gelangen die hierher und warum sind sie ohne ihre Eltern hier?
Also ganz kurz vorab, kein Elternteil sagt, juhu, du verlässt jetzt dieses Land. Keiner lässt seine Kinder gerne gehen. Die, wenn wir uns die Herkunftsländer angucken, von denen wir Kenntnis haben, reden wir beispielsweise von Eritrea, von einem Land, wo ab 16 für Jungen und Mädchen der Militärdienst verpflichtend ist. Der Militärdienst in Eritrea umfasst Zwangsarbeit, umfasst Misshandlungen im großen Ausmaße, umfasst auch wirklich Leute, die im Rahmen dieses Militärdienstes schlichtweg versterben. Das heißt, die Eltern schicken ihre Kinder weg, um ihnen eine bessere Situation zu ermöglichen. Bei Afghanistan haben wir die ähnliche Situation. Auch dort geht es in die ähnliche Richtung, dass wir in dem Gebiet, in dem Pashtunen-Gebiet, das ist die Prinzip die Region zwischen Pakistan und Afghanistan oben die Ecke sehr viele Zwangsrekrutierungen durch die Taliban haben. Auch dem wird versucht zu entgehen. Bei Somalia haben wir die Zwangsrekrutierung durch Boko Haram, die auch gerne Jugendliche und gerade Kinder nehmen, weil die Kindersoldaten einfach günstiger sind im Unterhalt. Aber das sind Gründe, warum Leute ihre Kinder wegschicken. Sie schicken sie weg, weil die Situation in den Ländern für die Kinder nicht mehr sicher ist. Manche Jugendlichen wissen das gar nicht. Und das ist der Grund, warum sie sie alleine wegschicken. Bei Eritrea haben wir noch die Sondersituation, dass aus Eritrea ich eigentlich nicht rauskomme. Es ist, soweit ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da einen Tatbestand, der die Ausreise verbietet. Und als Familie auszureisen ist fast unmöglich. Das heißt, auch deshalb schicken sie ihre Kinder alleine, weil sie nicht mit können. Und weil eine Herauskommen aus diesen Ländern, aus diesen Krisengebieten auch nicht leicht ist, teilweise Personen bezahlt werden müssen und einfach auch das Geld für die Gesamtfamilie gar nicht da wäre. Das heißt, die Eltern schicken ihre Kinder, um dort selber dort zu bleiben, damit ihre Kinder eine Chance haben auf ein besseres Leben.
Ja, erst einmal, ich will Schulabschluss machen. Das ist erste Schule und Fußballprofi mit SC Freiburg. Und ich will auch mein Haus und mein Auto mit meinen Kindern und Frauen und so. Ich will auch ein besseres Leben, so wie alle.
Was passiert eigentlich, wenn diese Jugendlichen in Deutschland ankommen? Wo werden die überhaupt verteilt? Wo leben die? Wie sind sie untergebracht?
Man sollte fairerweise sagen, wir haben in den letzten Jahren, namentlich in den letzten 10 Jahren, eine sehr positive Entwicklung gehabt in Deutschland, die nämlich besagt, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in erster Linie Kinder sind, Kinder und Jugendliche, und unter die ganz normale Jugendhilfe fallen. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der unter 18 nach Deutschland einreist, beziehungsweise sagt, ich bin minderjährig, meistens kommen sie ohne Papiere, die werden ihnen auch von den Schleppern abgenommen oder die gehen verloren, dann kommt dieser Jugendliche in die Jugendhilfe, wird vom Jugendamt in Obhut genommen, wird dann im Rahmen dieser Inobhutnahme, so ist es im Augenblick, wird dann eine Perspektivabklärung gemacht. Es muss verpflichtend, gesetzlich verpflichtend, ein Vormund bzw. ein Pfleger bestellt werden vom Jugendamt. Und dann wird im Rahmen dieses sogenannten Clearing-Verfahren abgeklärt, was die Perspektiven dieses Jugendlichen in Deutschland sind, wo er untergebracht werden kann, wo möglicherweise im Anschluss nach dieser Perspektivabklärung seine Möglichkeiten sind, in Deutschland zu bleiben. Im Rahmen dieses Perspektivabklärungsverfahren, dieses Clearing-Verfahren, wird dann auch gesagt, es wird ein Antrag auf Asyl gestellt, ja oder nein, meistens oder sehr häufig wird einer gestellt. Und dann sind es eigentlich Jugendliche, werden sie behandelt wie alle anderen Jugendlichen in der Jugendhilfe auch. Sie sind in erster Linie minderjährig.